Es pellt, Jano, es pellt hier gerade. Sorry, dass ich das einmal kurz so einwerfen muss. Meine Haut pellt mir ab. Ich habe mir im Urlaub einen Sonnenbrand geholt.
Entschuldigung, kannst du mir noch mal das Aftersun, das Après-Sun reichen? Ich habe hier noch überall Sonnenbrand. Ich lag ja jetzt 7 Wochen auf Sizilien am Strand.
Ja, nein, das mache ich gerne. Ich würde dir gerne gleich in Anschluss an diese Folge den Rücken eincremen, wenn ich darf, mit Aftersun. Mit Aftersun.
Du darfst mir alles eincremen. Ja. Du darfst mir alles eincremen.
Auch den After. Gut, da ist das Niveau schon wieder auf einem vorläufigen Hoch angekommen. Herzlich willkommen, liebe Lauch Nation, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor den Endgeräten. Wir sind zurück aus dem Urlaub und was sollen wir sagen? In unserem Urlaub, beziehungsweise auch schon bei unserer letzten Quizfolge, die ich jedem nochmal ans Herz lege, denn da könnt ihr Geschichte erleben. Seitdem haben die Kinos wieder aufgemacht in ganz Deutschland und wir waren schon ein paar Mal da und haben vielleicht das eine oder andere Mal auch vor Freude geweint.
Ja, also das mit den Kinos ist toll und nett. Für mich war aber das bahnbrechende Ereignis tatsächlich dein Sieg beim Quiz. Also seitdem ist für mich die Welt auch eine andere.
Darüber wird ja jetzt auch ein Kinofilm gedreht. The Underdog heißt der.
Richtig, genau. Richtig. Ja. Gehört der zum Nicer Dicer Cinematic Universe?
Natürlich, das müssen wir nächstes Mal besprechen. Ich hatte auf jeden Fall jetzt mit einer Freundin ein nettes Gespräch diese Woche, wo wir über Gemüseschneiden gesprochen haben. Das kann ich jetzt nicht lange erklären, aber jedenfalls habe ich dann gesagt, sie soll sich doch den Nicer Dicer holen. Und sie hat gesagt, nee, das wird sie nicht machen. Das ist ihr zu großes Risiko einfach. Also wir zeigen Wirkung. Das ist doch schön zu hören. Ja.
Aber sie hat also Angst, dass Nicolas Cage irgendwann bei ihr in der Küche steht, wenn sie sich den kauft.
Ich denke, da hat jeder Angst vor, weil was soll man so einem Weltstar vorsetzen, ne? Das ist die Frage.
Ich wäre auf jeden Fall dafür, in der Verfilmung von deinem ersten Quiz-Sieg, dass Nicolas Cage dich spielt.
Das finde ich auch angemessen, weil ich habe jetzt eine neue Theorie, da müssen wir echt mal drüber sprechen, wenn wir mal länger über Nicolas Cage reden. Meine neue Theorie ist, Nicolas Cage ist der beste Schauspieler der Welt. Jetzt ohne Witz. Weil Nicolas Cage kann keinen schlechten Film machen. Also doch, schlechten Film, ja. Aber es gibt keinen Film, auch die schlechtesten der schlechten Filme, in denen Nicolas Cage mitspielt, sind deswegen ein bisschen besser, weil er da drin ist.
Das setzt aber voraus, dass das, was er macht, Schauspiel ist, ne? Und nicht einfach nur irgendwie epileptische Anfälle.
Ja, das stimmt.
Weil dann ist es eine Krankheit und kein Schauspiel.
Ja.
Und das muss man natürlich dann ernst
nehmen. Aber eine Krankheit, die so schön ist, das finde ich gut. Nein. Das müssen wir dann das nächste Mal besprechen, wenn wir mal irgendwann unsere Nicolas Cage-Folge machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen mitgebracht, auch von euch da vor den mobilen Endgeräten. Deswegen sind wir jetzt schon bei unseren
5 Fragen für ein Halleluja.
Wir haben ein paar Fragen, also wir kommen jetzt diesmal genau auf 5 Fragen, denn wir haben ein paar Fragen, die wir gemeinsam beantworten, die ihr uns eingesendet habt. Und dann hat Jano noch eine für mich vorbereitet und ich noch eine für Jano. Und wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Ich stelle dir mal eine, die für uns beide war. Und zwar, das passt jetzt natürlich ganz gut, die Frage kommt von Andreas Kreuz oder Andreas Kreuz. Hat sich euer Blick auf das Kino und den Film durch die Pandemie verändert? Und wenn ja, wie?
Lieber Andreas Kreuz, die Antwort ist ja.
Genau.
Mein Blick aufs Kino, also ich fange jetzt einfach mal frecherweise an.
Ja, klar, sollst du doch.
Doch, er hat sich schon sehr verändert. Also er hat sich nicht verändert, aber verstärkt, möchte ich sagen. Ich weiß das Kino jetzt einfach viel, viel, viel mehr zu schätzen. Das ist wie mit allen Dingen, die man dann erst zu schätzen weiß, wenn man sie nicht hat. Und durch die Pandemie ist es jetzt so gewesen, das letzte halbe Jahr, also bis die jetzt wieder aufgemacht haben, seit letzten November, war ich ja logischerweise nicht mehr im Kino. Und es gab in meinem Leben, abgesehen von meinen ersten 5 Lebensjahren vielleicht oder so, keine Zeit, wo ich so lange nicht in einem Kino war. Und das hat mir doch, und wenn man überlegt, wie viel ich letztes Jahr in den letzten Jahren davor so im Kino immer war oder wir, das ist mir dann doch sehr aufgefallen. Und da hat es mir dann doch sehr, sehr gefehlt, auch weil ich gerne Filme gucke. Und da habe ich gemerkt, wie viel schöner ich es finde, Filme auch im Kino zu gucken. Und mir ist aufgefallen, dass gerade so Filme, wo ich jetzt so pathetisch sage, die sind fürs Kino gemacht, Blockbuster-Filme gab es nicht.
Ja.
Die haben mir dann sozusagen, das ist mir besonders aufgefallen, sowas macht zu Hause keinen Spaß oder gibt es auch viel seltener. Mir hat das Kino als gemeinsames Erlebnis gefehlt, also diese kollektive Erfahrung. Genau. Dass der Kinogang was Besonderes ist, dass man sich darauf freut, das haben wir auch alles schon mal gesagt. Das habe ich aber, hat sich sehr, sehr verstärkt, dass ich das jetzt sehr zu schätzen weiß, indem ich praktisch 10 Monate lang Filme geguckt habe, ohne alles zu haben. Um die Frage zu beantworten, ob sich mein Blick auf Filme generell auch verändert hat, das war ja der zweite Teil der Frage, so habe ich es mal aufgefasst, hat sich auch verändert. Ich habe jetzt, man hatte jetzt irgendwie zwischendurch, hatte man irgendwie mehr Zeit, Filme zu gucken, weil ja dann auch zwischendurch richtig strikter Lockdown war. Und ich habe jetzt Klassiker viel mehr zu schätzen gelernt, muss ich sagen. Also wusste ich vorher auch, da finde ich sowieso immer toll, aber da habe ich ganz viele die Chance gehabt, alte Filme nochmal zu gucken oder Filme nochmal zu gucken. Da ist mir das aufgefallen, dass ich das richtig toll finde. Ich will jetzt hier gar nicht anfangen aufzuzählen, aber so große Klassiker weiß ich jetzt noch viel mehr zu schätzen. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, und dann darfst du auch, ist mein Monolog auch beendet, man hat jetzt viel mehr Zeit natürlich mit Streaming dann verbracht dadurch, weil das das einzige Angebot war. Ich habe meine DVD-Sammlung sehr zu schätzen gelernt, Stichwort Klassiker. Und dieses Streaming-Angebot, da kamen natürlich weniger neue Filme raus. Trotzdem haben die Streaming-Anbieter natürlich alle eine riesen heftige Auswahl an Filmen, also mehr als jemand jemals gucken kann. Ja. Das bedeutet aber ist nicht immer ein Segen. Das ist auch, das ist mir auch aufgefallen, dass ich das eher ungeil finde.
Ja, ja, absolut. Ja, also ich meine, Netflix hat ja jetzt selber schon so eine Einstellung, die einem dann irgendwie nach ein paar Minuten zeigt, kannst du dich nicht entscheiden? Wie wäre es denn damit? Also ich habe, glaube ich, so 30 Filme, die sind seit 5 Jahren in meiner Watchlist. Und wenn ich ehrlich bin, werde ich die wahrscheinlich nie gucken. Aber irgendwann mal gedacht, und es ist doch schöner, wenn man das Kinoprogramm sich anguckt und sieht, da laufen jetzt 10 Filme heute, ich suche mir einen von denen aus. Ne? Aber ich will das einfach nur noch mal auch ganz schnell und ganz kurz auch unterstreichen, was du gesagt hast. Also alles, was du zum Kino gesagt hast, kann ich bestätigen. Ich will das auch noch mal einmal kurz betonen, dass ich schon ganz deutlich gemerkt habe, obwohl wir ja auch sonst Leute waren, die gesagt haben, es nervt uns hart, wenn Leute das Kinoerlebnis nicht respektieren. Ne? Also wenn die dann irgendwie bei einem Horrorfilm hatten wir mal ans Handy gehen, das hatte ich mal, oder halt einfach die ganze Zeit laut sind und so, das ist natürlich richtig nervig und da hat man sich auch schon oft gewünscht, ja, ich wäre gerne alleine im Kinosaal, aber jetzt muss ich durchaus schon sagen, von den bisherigen Malen, die ich jetzt wieder im Kino war, das war toll, da mit mehreren Leuten zu sitzen und ich fand es sogar, ist mir gestern Nacht aufgefallen, wo ich im Sommer nachts Kino war, hinter mir saß eine Gruppe Frauen oder Mädchen, das konnte ich jetzt nicht genau sagen, die sehr, sehr viel geredet haben und dann teilweise auch geraucht haben und alles und so. Also haben mich mit ihrer Anwesenheit praktisch sehr belästigt, eigentlich, so hätte mein früheres Ich gedacht. Aber gestern war das so vollkommen okay. Ich saß da und habe mich gefreut und habe mich über jeden Euro gefreut, den auch die Frauen sozusagen dem Kino gegeben haben, dadurch, dass sie da sitzen. Und irgendwie konnte ich gnädiger mit meinen Mitmenschen sein, jetzt wo ich da saß und dachte, ach, ist doch toll, dass wir hier alle sitzen. Und da ist es auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt 2-3 Mal dann denke, ach, worüber lachen die jetzt hinter uns? Das war einfach so selig und dann natürlich auch cool, wenn die sich erschreckt haben oder so auch gemeinsam mit mir. Da habe ich schon doch auch wieder das zu schätzen gelernt, dass man da gemeinsam sitzt. Auf eine neue Art und Weise würde ich auch genauso, wie du es auch gesagt hast, voll unterschreiben. Ja, genau. Das war es eigentlich. Das sind so meine Gedanken dazu, ja.
Ja, und was mir auch aufgefallen ist, in der ersten Jahreshälfte, ich führe ja natürlich Liste für den Goldenen Lauch am Ende des Jahres. Alle Filme, die ich im Kino geguckt habe, die habe ich viel unmittelbarer wahrgenommen. Ja. Also die anderen, das guckt man dann so abends mal weg und dann, das bleibt nicht so hängen. Also ist nicht so, bleibt nicht so im Gedächtnis. Man nimmt das unmittelbarer wahr im Kino. Aber ich will jetzt hier nicht wieder wie so ein Kulturpessimist ein Loblied aufs Kinoerlebnis singen. Das habe ich schon oft genug gemacht. Das werde ich nur oft genug tun. Gut, danke lieber Andreas Kreuz für die Frage.
Genau, ich habe jetzt noch eine Frage von Jan Dörne an uns. Jan Dörne 19 irgendwas heißt er auf jeden Fall. Und zwar, er hat schon öfter mal eine Frage eingeschickt. Seine Frage jetzt ist, was war die schlechteste Filmempfehlung, die euch der jeweils andere mal gegeben hat? Und das rührt daher, dass den Jan Dörne kenne ich ja auch ganz gut und ich habe meine Filmempfehlung ins Blaue gegeben, obwohl ich den Film selber noch nicht kannte. Und das hat sich in einer meiner Freundesgruppen so zum Running Gag entwickelt mit dem Film Wolfsnächte. Der kommt immer so als Running Gag, als die schlechteste Filmempfehlung, die ich je gegeben habe. Obwohl, so schlecht ist der Film nicht, aber daher kommt, glaube ich, die Frage. Und ich habe das mal durchforstet, ob du mir schon mal eine schlechte Filmempfehlung gegeben hast, Jano. Und ich muss wirklich sagen, du hast eine ziemlich gute Quote. Du hast mir eigentlich noch nie so richtig einen Film total ans Herz gelegt, den ich dann wirklich schlecht fand. Es gab durchaus einige Filme, die ich nicht so gut fand wie du, das ist ja vollkommen klar. Aber es gab keinen einzigen Film tatsächlich, außer Project X, den ich wirklich schlecht fand und den du gut fandst, wo ich mir aber sicher bin, dass ich den jetzt vielleicht gerade auch nicht mehr so schlecht finden würde. Sonst hast du mir eigentlich nur Filme empfohlen, wo du auch von vornherein gesagt hast, guck dir den mal an, der ist totaler Müll, aber der ist unterhaltsam. Sagen wir mal Pain and Gain oder The Wicker Man mit Nicolas Cage sind ja Filme, die hast du mir schon empfohlen mit den Worten, das ist so ein Autounfall von einem Film, das musst du dir einfach angucken. Und dass ich den jetzt natürlich dann schlecht bewertet habe, das passt ja eigentlich zu deiner Empfehlung. Deswegen ist tatsächlich eigentlich Project X, dieser Partyfilm mit Michael Mann, heißt er doch auch, glaube ich, ne? Thomas Mann heißt er, genau, und noch ein paar anderen Leuten, ist tatsächlich so ein Film, der mich damals gar nicht gekriegt hat. Ja, so ein Partyfilm, Found-Footage-mäßig mit Wackelkamera. Und hat mich einfach nicht tangiert damals. Und den findest du ja ganz cool. Deswegen liegen wir da auseinander, aber das war's eigentlich schon.
Ja, ich möchte kurz anmerken, also Pain and Gain habe ich dir nicht empfohlen, das war eine Strafe. Stimmt, als Hausaufgabe hier im Podcast. Ja, ja. Weil ich würde niemandem Pain and Gain empfehlen, mit den, so nach dem Motto, guck dir mal. Ich habe den, also das war eine Strafe, aber eigentlich möchte ich jetzt gerne die Folge beenden, weil du hast so ein schönes Kompliment jetzt mir gemacht.
Aber ich will mal hören, was du von mir schlecht empfohlen hast bekommen.
Ja, so viel gibt es da auch nicht. Mir ging es ähnlich, dass ich die ganze Zeit überlegt habe. Ich habe dann auch überlegt, das muss ja was gewesen sein. Es gibt halt viele oder einige Filme, die wir zusammen geguckt haben, weil irgendwer von uns da Lust drauf hatte oder wir beide und die dann aber nicht geil waren. Ja. Also da gibt es schon einige, muss man sagen. 47 Ronin zum Beispiel waren wir im Kino. Ja, ja. War jetzt nicht gerade geil, aber das jetzt würde ich nicht sagen, dass den du oder so empfohlen hast. Inherent Vice, hatten wir beide Bock drauf, war dann aber auch ungeil. Das war aber keine Empfehlung. Dann habe ich so überlegt, auch ein Film, den du geil findest und ich irgendwie nicht, ist Nummer 23.
Ja, stimmt.
Der aber auch nicht scheiße ist, aber den fand ich jetzt nicht so, der hat mich nicht so richtig umgehauen. Das wäre so das. Hectors Reise oder Margus Spuren.
Bitte nicht, hast du Hectors mir Reise hasse ich. Inzwischen.
Ach
inzwischen
so.
Inzwischen finde ich den
furchtbar.
Ja,
den hast du mir in der WG gezeigt.
Ja.
Den habe ich, den fand ich aber auch jetzt nicht komplett scheiße. Nein. Aber sonst würde ich sagen, wo ich schon so am enttäuschtsten war, wäre Nummer 23.
Ja, Psychothriller mit Jim Carrey, den ich, glaube ich, heute auch nicht mehr so dolle finden würde. Aber ja, das ist halt auch mal zeitgebunden. Ja.
Und, um jetzt Nicolas Cage noch mal reinzuwerfen, du hast mir mal, als wir noch, bevor wir zusammen gewohnt haben, Knowing mit Nicolas Cage ausgeliehen, der irgendwie nicht geil ist, aber dem ich irgendwie was abgewinnen kann, weil Nicolas Cage halber Trash und so. Ich logge Nummer 23 ein, aber auch das ist jetzt nichts, wo ich dir böse bin oder wo ich sage, das ist jetzt ein Running Gag. So.
Ja.
Was hast du mir für einen Scheiß?
Wir haben uns einfach lieb. Das ist einfach Freundschaft oder auch mehr, ne? Um das mal wieder zu sagen. Ja. Dann nächste Frage ist, kann man ganz schnell beantworten. Ist von Finn-HB, unserem Lieblings-Quizmaster aus Bremen. Gandalf in Moria das Leben retten oder mit Hermine ein Butterbier in Hogsmeade trinken? Ist die Option. Wir müssen uns für eine Sache entscheiden. Also für Leben oder Tod ist auch nett.
Ja, ich hätte ohne das zu sehen, nur mit die Frage zu lesen, war klar, dass die von Finn kommt.
Ja,
hätte man, also das ist eine klassische Finn-HB-Frage. Ja, Lukas, was würdest du machen?
Ja, also ich sag mal so, ich würde mit Hermine das Butterbier trinken und zwar aus folgendem Grund. Erstens, Hermine, tolle Person sicherlich und in Hogsmeade mal sein und Butterbier trinken. Ich glaube, jeder, der Harry Potter mag, so wie auch ich, erträumt sich das. Und ich brauche jetzt auch nicht verheimlichen, dass ich als Teenager vielleicht auch so ein bisschen in Emma Watson verknallt war. Wie sicherlich viele, viele Menschen. Dazu kommt, dass Gandalf das Leben gar nicht gerettet werden darf. Ja, das ist ganz wichtig. Das weiß ich natürlich jetzt, wenn ich Frodo bin, nicht. Aber für das Schicksal Mittelerdes ist es ganz essentiell, dass Gandalf stirbt und eben dann wiederkehrt als der Weiße. Deswegen ist es natürlich für Fortuna einfach wichtig, dass man Gandalf sterben lässt. Man muss es einfach so sagen. Jesus hältst du ja auch nicht auf, ne? Also Jesus muss ja auch sterben, um wieder aufzuerstehen. Da kannst du ja nichts, das sollst du ja nicht verhindern, ne? Auch wenn natürlich ich weinen würde, wenn Gandalf stirbt. Ja. Und okay. Du?
Ich würde, dann sage ich jetzt einfach, ich würde es andersrum machen. Ein Butterbier mit Hermine in Hogsmeade ist halt nur ein Butterbier in Hogsmeade, ne?
Das stimmt, ja.
So Hammer ist es auch nicht. Auch wenn natürlich ich natürlich auch mit Hermine gerne was trinken gehen würde oder der Teenager in mir. Aber, also da ist schon, hast schon recht. Aber ich wäre natürlich super gerne Teil der Gefährten. Das deswegen wäre ich gerne mit denen in Moria. Also auch wenn Moria jetzt nicht irgendwie the place to be ist, aber ich wäre gerne Teil der Gefährten. Das ist eine der geilsten Szenen bei Herr der Ringe, da wäre ich einfach gerne dabei, als er gegen Balrog kämpft. Und das ist eine Szene, die auch sehr traurig ist. Und diese Trauer, und wenn man sieht, wie traurig Frodo und so ist und die weinen alle, das würde man natürlich gerne verhindern. Es wäre natürlich so, dass ich das nicht verhindern könnte, weil das ist natürlich vom Schicksal so vorgesehen. Ja. Und ich würde nur versuchen, ihn zu retten. Ich würde einfach gerne hinter Gandalf stehen, wenn er schreit, du kommst nicht vorbei und so. und es ist ja auch so, dass Gandalf absichtlich runter, also die Hand da wegzieht und so. Deswegen, ich könnte ihn ja gar nicht retten. Das geht ja von
aber du würdest es versuchen und das wäre wichtig einfach für dich. Ich würde
es versuchen und dann dramatisch schreien, Gandalf, nein, nach seiner Hand aus.
Ja.
Also meine Hand ausstrecken und er würde dann natürlich loslassen, weil er das ja so will. Ich wäre einfach gerne Teil der Gefährten und ich wäre gerne dabei. Ja.
Nee, das gönnen wir dir auch.
Hogsmeade, Schmogsmeade.
Ja. wir haben jetzt noch die Fragen für uns gegenseitig. Eine kurze Frage will ich noch kurz erwähnen. Die passt zwar eigentlich nicht so richtig in unsere 5 Fragen für ein Halleluja, denn die sind ja immer so mit ein bisschen doppelten Boden oder so, aber trotzdem will ich sie kurz erwähnen. Von Yannick W.E. kommt die Frage, ob sich Cash Truck lohnt. Und Yannick, ich kann dir sagen, das wirst du gleich noch erfahren, denn wir werden gleich noch kurz über Cash Truck sprechen. Ich habe ihn nämlich gestern im Sommernachtskino geguckt. Aber erstmal stelle ich dir jetzt mal meine Frage, Jano. Was war denn bisher jetzt deine Lieblingsszene 2021 im Kino?
Ja, im Kino heißt ja, das kann nur eine Szene sein aus Filmen, die ich im Kino
habe. Ja, genau. Ja,
das ist ja, da ist die Auswahl ja gar nicht so groß. Und deswegen gibt es... Darf ich 2 Antworten geben? Ich habe nämlich 2, wo ich dachte, das passt. Und zwar, die eine, da waren wir zusammen, und zwar bei A Quiet Place, der Anfang.
Ja.
Ist geil. Das war, liegt vielleicht auch daran, dass das der erste Film war, den wir direkt am 1.7. geguckt haben. Und es einfach geil ist, aber ich liebe auch so Katastrophendinger, wo dann irgendwas auf der Erde einschlägt und die Leute so aufstehen, die Kamera dann so hochfährt und die so in den Himmel gucken und dann fällt irgendwas Brennendes runter oder ein Raumschiff. So war das da, das fand ich geil. Und das andere war, da habe ich sozusagen lange drauf gegiert und der Film hat praktisch einfach nur das gehalten, was er versprochen hat. Und zwar der Moment, wo King Kong Godzilla einfach mit der flachen Hand aufs Maul haut. Die stehen auf einem
Kriegsschiff. Das, was auch an diesen Postern zu sehen ist, ne?
Ja. Genau, und das kommt auch im Trailer und die Szene war geil. Darauf habe ich eigentlich, deswegen bin ich in diesen Film gegangen und er hat ihm einfach eine Schelle verpasst und ich fand's geil. Also es ist halt völlig absurd, aber was soll's, ne? Ein Riesenaffe, der einer Riesenechse eine Schelle
gibt. Hat mich auch auf jeden Fall, also wenn in keinem anderen Jahr, mindestens in diesem Jahr, habe ich gesagt, kaufe ich sofort das Ticket blind, wenn ich das höre. Und deswegen, ich war leider noch nicht drin, aber ich muss unbedingt noch rein, ja.
Okay, also ich hoffe, die Frage ist damit
für mich beantwortet. Ja, absolut.
Okay, dann schließen wir das Ganze hier mit der letzten Frage an dich. Die ist jetzt so ein bisschen hypothetisch zukünftig. Welchen Film würdest du später deinen Kindern unbedingt zeigen wollen, wo du sagst, Kinder, ihr seid jetzt 7, ihr müsst jetzt diesen Film gucken? So ungefähr.
Kinder, Kinder. Nein, ich hoffe, dass meine zukünftigen Töchter Leia und mein zukünftiger Sohn Frodo von mir aus auch noch weitere Kinder mit irgendwelchen Filmnamen. Den möchte ich natürlich tausende Filme zeigen, alle Filme, die ich liebe, aber ich habe mir jetzt mal 2 ganz im Speziellen kurz überlegt. Das eine ist eher so der Film, den ich mit meiner Kindheit auch sehr verbinde, für den ich vielleicht damals sogar ein bisschen zu jung war, aber das ist Stand by Me. Über den Film habe ich ja schon ganz, ganz oft gesprochen hier. Du auch. Wir lieben den beide. Gehört zu unseren absoluten Lieblingsfilmen. Es geht einfach um Kinder, die ihre Sommerferien verbringen mit einer etwas ungewöhnlichen Suche nach einem toten Körper. Und der Film ist einfach spannend und cool, aber lustig und süß zugleich. Also es ist eine perfekte Mischung für Kinder, die so 10, 11 sind, würde ich so schätzen. Vielleicht hier und da auch ein bisschen gruselig, aber das kann man dann vielleicht ab. Da würde ich meine Kinder natürlich versuchen einzuschätzen. Und natürlich einer meiner Lieblingsfamilienfilme, Mulan. Ja? Und was ich natürlich auf keinen Fall zulasse, ist, dass meine Kinder diese verkorksten Disney-Realverfilmungen alle gucken, sondern die werden, bevor sie das kriegen, ich werde da auch wirklich ganz rigoros sein, wenn es eine Geburtstagsparty gibt bei Freunden mit diesen Filmen, dann dürfen die da halt nicht hin. Ne? Die müssen vorher den Zeichentrickfilm Mulan gucken, den ich so sehr liebe und die Lieder mit mir singen und mit mir weinen und dann dürfen sie auch weiterhin meine Kinder bleiben. Um es mal so zu sagen.
Lieber Luke, liebe Leia, wenn ihr das hier hört, euer Papa hat dich natürlich trotzdem
lieb. Ja.
Lieber Chewie, du kannst dann in 3 Jahren auch diesen Film gucken. Du bist ja das dritte und jüngste Kind.
Richtig, Chewie, ja, das ist ein sehr behaartes Kind.
Aber finde ich eine gute Wahl. Ich finde es auch geil. Ich frage mich, also, das ist ja noch ein paar Jahre in die Zukunft gedacht und Stand by Me ist ja jetzt schon 35 Jahre alt, glaube ich. Das ist ja dann schon ein richtig alter Schinken.
Wahrscheinlich sagen die dann auch, Papa, sorry, also du altes Fossil, geh mal weg damit. Wir gucken die Handys nur noch auf unseren Google-Brillen.
Ja, kann sein, das frage ich mich. Aber ist eine spannende Frage, diesen Podcast werden wir dann...
Dann werde ich dich auf jeden Fall anrufen und fragen, sag mal, Jano, wie war das denn damals, als alle Menschen um dich rum so jung waren und du so alt? Ich fühle mich jetzt auch langsam alt, dann werde ich dich anrufen.
Ja, aber wahrscheinlich, wenn du dann Kinder hast, bin ich ja dann 97. Ich weiß nicht, ob ich dann noch ans Telefon gehe.
Ja, ja. Genau. So, okay, das waren unsere 5 Fragen. Und jetzt kommt das Kinoradar des Goldenen Lauchs. Es war zwischendurch nicht mehr ganz Piep. Klar, ob es überhaupt...
Piep.
Da hört ihr es.
Piep, das Radar.
Das war aber, glaube ich, Ultraschall gerade, ne? Ich habe es nur so ganz leicht gehört. Ja.
Bist du eine Fledermaus oder woher kannst du Ultraschall?
Ja, eindeutig. Okay. Also das Kinoradar des Goldenen Lauchs hat es seit letzten Oktober oder September haben wir euch keine Kinoempfehlungen mehr gegeben. Toll, dass es dieses Jahr noch was wird. Wir können ja mal einmal kurz nur rekapitulieren, wo wir drin waren und dann können wir ja zu den so Filmen, die wir so am liebsten geguckt haben, irgendwie mal sagen, eine kleine Empfehlung aussprechen oder so. Also ich habe bisher geguckt im Kino Nobody, A Quiet Place 2, Nomadland und Cash Truck. Genau. Und bei dir?
Wenn ich hier auf meine schlaue Liste gucke, habe ich seitdem Godzilla vs. Kong,
ja.
A Quiet Place 2, Luca und The Fast and the Furious 9 oder wie er im Original heißt, F9, The Fast Saga.
Ach ja, genau. Toll.
Katastrophaler Titel, aber die müssen sich halt irgendeine Kombination aus F-Wörtern und Zahlen überlegen. Ja, die habe ich geguckt. Ich habe mir zweimal praktisch die volle Dröhnung gegeben.
Dann sag doch mal, ich fange es mal so an. Welcher Film von denen hat dich bisher am meisten überzeugt?
Schwierig zu sagen, weil es schon unterschiedliche Filme sind. Ich fand Luca, so wie jeden Pixar-Film, toll. Ich fand A Quiet Place schon geil. Das war auch natürlich der erste, den wir geguckt haben im Kino. Das war was Besonderes. Ich fand aber auch die anderen beiden unterhaltsam. Wenn du mich so fragst, wahrscheinlich A Quiet Place 2, das ist am ehesten so meine Genre-Mischung gewesen und das war auch einfach ein ganz guter Film.
Ja, dann lass uns doch da mal kurz drüber sprechen. Den haben wir ja zusammen gesehen und jetzt, wenn diese Folge erscheint, dann werden wir auch nochmal zusammen ins Kino gehen und Old gucken. Da können wir dann beim nächsten Mal drüber sprechen. Aber wir haben A Quiet Place 2 ja gesehen, haben ja auch beide den ersten zusammen geguckt und waren damals ja vollkommen hin und weg. Es war ja auch ein totaler finanzieller Erfolg, der erste. Der war ein absoluter Überraschungserfolg, ein richtig weltweiter Hit, auch finanziell, wo es ja darum geht, dass praktisch die Welt von außerirdischen Wesen in angegriffen wird, die die nicht sehen können, aber extrem gut hören können. Und deswegen geht es um eine Familie, die ganz, ganz leise leben muss, damit sie praktisch ihren Alltag bestreiten kann, ohne dass sie von diesen Monstern gefressen wird. Postapokalypse also, bisschen Sci-Fi, ziemlich viel Horror Und ja, jetzt sind wir beim zweiten Teil. Was hat dir daran besonders gefallen?
Dass der es wieder geschafft hat, also ich finde diesen den Trick, den man zwar schon kannte, so nach dem Motto, jedes Geräusch kann dich töten, du musst versuchen, kein Geräusch zu machen, ja, fand ich schon geil. Dadurch haben die Leute wenig geredet und es musste sozusagen der Film das filmisch anders lösen. Fand ich sehr cool, hat wieder sehr gut funktioniert, der hat geile Bilder, ich habe mich ein paar Mal schon erschreckt, der ist schon auch sehr spannend. Ja. Also der ist atmosphärisch und spannend, das hat mir einfach gefallen, das habe ich erwartet und das hat er geliefert.
Ja, der hat auch vor allem, also du hast, oder, es ja schon gesagt mit dem Opening, das Opening ist richtig gut, das Opening ist tatsächlich nochmal ein Flashback, also das Opening ist praktisch Day One, wird es auch genannt, also der Tag, als die Alien-Invasion kam, das sieht man im ersten Film gar nicht. Also da geht es mitten in die Handlung rein und hier nimmt es jetzt einen kleinen Flashback und dann springt es praktisch an den Ort, wo der erste Teil aufgehört hat, genau da. Aber dieses Opening, dieser Flashback ist einfach auch filmisch ganz fantastisch. Also der hat ganz viele lange Takes und da ein paar richtig geile Erschrecker und richtig, richtig gut gespielt. Er endet etwas abrupt. Also er hat ein cooles Ende, der Film, aber er endet ziemlich abrupt. Was ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr schlimm finde, aber als ich ihn geguckt habe, das erste Mal war ich kurz ein bisschen verdutzt, muss ich zugeben.
Ja, da hätte der Film sich ruhig noch, also der hätte auch noch, da kann ich mal sagen, der hätte auch noch 10 Minuten weitergehen.
Ja.
Ja, aber ich meine, letztendlich war der super spannend und so.
Ja, ne? Also, genau.
Dass der nicht an den ersten Teil jetzt perfekt heranreicht, das ist oft so, das ist ja bei Fortsetzungen oft so. Aber nichtsdestotrotz, der hat mich sehr gut unterhalten.
Genau, also auch so, den muss man im Kino gucken. Ne? Also im Kino ist das so, also der ist narrativ nicht ganz so rund wie der erste. Das fehlt dem ein bisschen, aber er ist immer noch sozusagen audiovisuell wirklich ein absolutes Erlebnis. Ich fand auch wieder zum Beispiel die Musik richtig gut. Das Sounddesign ist einfach auch ganz stark. Und das macht einfach nur Spaß. Und das macht einfach 5-mal so viel Spaß im Kino. Also den sollte man schon im Kino gesehen haben, wenn man auf sowas steht. Ne?
Ja, vollkommen richtig. Also der Film macht, den muss man schon dann im Kino gucken.
Ja.
Da wirkt der viel besser. Jetzt ist es ja so, dass wir ansonsten fast nur Actionfilme geguckt haben. Also Nobody und Cash Truck.
Ich habe Nomadland geguckt.
Darauf wollte ich hinaus.
Ach so, ja. Super.
Du hast als einziger noch Nomadland geguckt. Der ist ja auch groß in den Medien gewesen, Oscar-Gewinner und so. Du kannst kurz sagen, ob die Oscars richtig lagen oder falsch.
Tja.
Oder was du dazu denkst.
Ja, der ist ja sogar Oscar, er ist ja Oscar für den besten Film, für das beste adaptierte Drehbuch, glaube ich. Und für beste Hauptdarstellerin, also 3 der Big 5. Ne, und beste Regie. Also 4 der Big 5 hat der gewonnen, tatsächlich, oder? Glaube ich sogar.
Ich glaube, der hat 3 gewonnen.
Hat er Drehbuch
also ich bin
nicht
mir
gewonnen?
Nicht sicher.
Ah, Drehbuch hat er nicht gewonnen, aber er hat beste Hauptdarstellerin, beste Regie und bester Film gewonnen.
Ja, das auf jeden Fall, aber ob er noch mehr gewonnen hat, weiß ich gerade
nicht. Nee, ich glaube mehr gar nicht, du hast recht. Ja, wer sich dran zurückerinnert, es gab mal einen Film, der hieß Black Klansman. Und ein gewisser Lukas hat trotz allen anderen den Film nicht so gemocht. Er hat sogar eine kackbraune Lurch-Nominierung rausgehauen für den Film. Das ist bei Nomadland nicht der Fall. Nomadland ist ein wirklich guter Film, um das mal so zu sagen. Echt guter Film. Ich muss trotzdem sagen, ich finde den massiv überbewertet. Tatsächlich. Also ich muss sagen, das ist bisher der schwächste Film von denen, die ich im Kino geguckt habe. Auch wenn das jetzt ja erst 4 Filme sind, ne? Der ist immer noch ein guter Film, aber er hat mich nicht abgeholt. Ich muss es einfach zugeben. Und das kann auch eine totale Tagesformsache gewesen sein. Aber es geht in diesem Film ja um eine Frau, die heißt Fern, gespielt von Frances McDormand. Richtig gut gespielt. Also die hat auf jeden Fall dafür einen Oscar verdient, keine Frage. Die war ja schon in 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri so gut. Und ist hier auch richtig, richtig gut. Und es geht darum, dass sie praktisch eine Frau ist, die so langsam in die Jahre kommt und die ihr Lebensunterhalt bestreitet, indem sie saisonal arbeitet, zum Beispiel bei Amazon oder einfach Gelegenheitsjobs annimmt. Denn ihre Stadt ist jetzt eine sogenannte Ghost Town in Amerika und wurde praktisch so Lost Places-mäßig komplett verlassen. Die Industrie da ist zerschlagen und so weiter. Ihr Mann ist inzwischen tot und jetzt reist sie in ihrem Campervan durch die Gegend von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob. Also es ist in gewisser Weise Into the Wild mit einer sozusagen Frau Ende der 50er, um es mal so zu sagen. Und dann findet sie so Anschluss an so eine nomadische Gruppe und findet da ihre neue Wahlheimat und Wahlfamilie, wenn man so möchte. Und der Film ist tatsächlich, spielt mit realen Personen. Also außer ihr sind alle anderen praktisch keine Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern sind echte, die echten Personen, die sie auch sonst im Leben sind. Und es hat also so wirklich einen dokumentarischen Ansatz. Ja, aber der hat mich nicht gekriegt. Also ich muss wirklich sagen, der ist ganz unkonventionell. Der Film hat eine ganz unkonventionelle, keine klassische Drei-Akt-Handlung, wenn ein bisschen wenig Dialoge. Alles, was ich oft mag, aber bei dem Film ist der Funke nicht übergesprungen, muss ich leider einfach zugeben. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Inzwischen glaube ich, es könnte daran liegen, dass der Film mir diese Nomadenwelt wirklich als komplett perfekt zeigt. Und das habe ich nicht, dem Film nicht abgekauft, muss ich einfach zugeben. Also das ist vielleicht die Message des Films und die finde ich dann auch cool, wenn die Regisseurin Chloe Zhao diese Message so treffen wollte, kann ich das total respektieren, aber das hat mich einfach nicht abgeholt. Weil ich dachte sozusagen, ja, alles in der nicht-nomadischen Welt ist halt schlecht und böse und die nomadische Welt, das ist einfach eine große Familie, wo alle sich die ganze Zeit toll finden und lieb haben und einander helfen. Und ich habe so gedacht, ah, ob es jetzt so einfach ist, weiß ich nicht wirklich. Und das war mir ein bisschen zu glatt einfach dann so.
Vielleicht bist du auch der Kulturpessimist von uns. Du glaubst, dass die Menschen schlechter sind.
Nein, die Menschen müssen ja gar nicht schlecht sein. Spaß. Aber die Menschen müssen vielleicht zumindest mit ihrer potenziellen Schlechtigkeit ringen. Das ist ja alles, was ich sehen will. So. Also,
Na, ist in Ordnung. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber finde ich erstmal sehr interessant.
Also das ist super subjektiv, ne? Also deswegen meine ich auch, ja. Ich war mit zwei Leuten drin und die fanden ihn total toll und ich fand den wirklich auch gut. Also es hat mir auch Spaß gemacht, den Film zu gucken, aber bei mir ist halt nicht dieser letzte Funke übergesprungen, dass ich gesagt habe, wow, was für ein Film.
Hast du denn auch Bock bekommen, so selber mal so mit dem Camper ein bisschen durch Amerika zu fahren, sodass der Film so ein bisschen Fernweh ausgelöst hat, auch weil er so schöne Bilder hat oder
nicht.
So? Ging dir das so?
Das war tatsächlich okay. Auch eine Sache. Der Film soll ja in manchen Momenten auch so eine Ode an den Wilden Westen sein, in gewisser Weise, oder auch an die Natur der amerikanischen Weite, um es mal so zu sagen. Und auch das, und da muss ich wirklich sagen, das hat der Film meines Erachtens, wenn er das wollte, so wird er ja zumindest interpretiert, aber wenn er das wollte, hat er es für mich nicht geschafft. Weil dafür war mir das zu wenig, also zu wenig stille, schöne Bilder. Das hat Into the Wild meines Erachtens zum Beispiel deutlich besser hinbekommen. Aber vielleicht hat es auch der Film gar nicht so darauf angelegt. Das ist nur so eine Art, wie er natürlich rezipiert wurde vor allem. So eine Ode an den Wilden Westen, um es mal so zu sagen. Da gab es Filme, die das meines Erachtens schöner inszeniert haben. Ja, aber das ist auch Geschmackssache. Also ich würde es jedem empfehlen, der den Trailer sieht und sagt, ey, das spricht mich an, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Bei mir wird es nicht mitspielen im Rennen um den goldenen Lauch, im Gegensatz zu den Oscars. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
Aber vielleicht taucht er in irgendeiner anderen Kategorie auf.
Das ist möglich, ja. Möglich ist es.
Schönstes Wohnmobil oder so.
Ja, genau. Das hängt halt ganz von dir ab.
Ja. Ich schneide mir da was zurecht.
Ja. Ja, Jano, dann sag noch mal kurz ein paar Sätze zu Godzilla vs. Kong, weil ich habe da schon mit einigen Freunden drüber gesprochen, ob man den gucken sollte. Und die haben immer gesagt, oh, da musst du mich aber deutlich zu überreden. Und mich muss man da gar nicht zu überreden. Mir juckt es noch in den Fingern, den noch zu gucken. Aber ist das clever oder hat man da sein Geld verschwendet?
Ja, ich glaube, wenn man jemanden dazu schon überreden muss, dann auch dieser jemand diesen Film auch nicht gucken, weil jemand, der das fragt, hat sich ja schon damit beschäftigt und wer sich damit beschäftigt hat, weiß eigentlich, was das für ein Film ist.
Ja.
Um es mal kurz zusammenzufassen, es ist ja letztendlich so, dass ein riesiger Affe, eine riesige Echse oder ein riesiger Affe und eine riesige Echse sich gegenseitig aufs Maul hauen.
Ja.
So, da ist natürlich eine Story drum gesponnen und da ist ein bisschen Klimbim und das ist eigentlich Bums, Fallera, egal. Nur die Story ist natürlich auch irgendwie Mumpitz und ich war mit einem Kumpel im Kino und wir haben danach über den Film geredet und es ist diese schöne Beschreibung eingefallen, die ich eigentlich sehr schön finde, da muss ich uns für loben. Kolossaler Mumpitz ist dieser Film eigentlich. Erstmal ist Mumpitz ein schönes Wort. Und es trifft diesen Film eigentlich perfekt, weil es ist halt Mumpitz eigentlich, was da passiert. Es ist natürlich irgendwie unterhaltsam. Es ist auch kolossal, weil das sind halt riesige Gestalten. Yeah. Und es tauchen auch nicht nur die beiden auf und die hauen sich eigentlich aufs Maul und machen irgendwie alles kaputt. Und zwischendurch, also die sind halt auf einem Flugzeugträger, stehen die und liefern sich praktisch einen Faustkampf. Es ist kolossaler Mumpitz. Man darf das überhaupt nicht zu ernst nehmen, aber es ist irgendwie toll. Aber also das ist was für Leute, der Film liefert auch genau das, was man erwartet,
ja,
nämlich genau das. Wenn man da Bock drauf hat, dann lohnt sich der Film auf jeden Fall, weil der Film ist nicht zu lang, der übertreibt es auch nicht in dem Sinne und er liefert halt genau das. Wenn du halt, mir haben die Ohren gedröhnt, weil es so laut war, der Soundtrack ist halt geil. Und,
okay, ja.
Aber der überrennt dich, der hat keine ruhigen Momente, dieser Soundtrack und der ganze Film nicht. Und die kämpfen halt, es gibt mehrere sehr große Action-Szenen. Die Story ist, also kannst du vergessen eigentlich, die ist irgendwie auch lustig und ganz nett gemacht.
Okay.
Die Idee, ich fand es super unterhaltsam. Es war genau das, was ich wollte. Das ist jetzt auch kein Meilenstein. Es gab auch Action-Filme, die jetzt irgendwie auch Hanebüchen waren in dem Sinne, aber die ich noch geiler fand, die irgendwie den sozusagen Funken Besonderes hatten. Das hat dieser Film jetzt auch nicht. Aber ganz ehrlich, der geht 110 Minuten oder so, also weniger als 2 Stunden.
Das fand ich auch.
Und ich fand's geil. Ich habe darauf gewartet, dass die sich battlen und sie haben sich gebattelt und es sah geil aus und es hat richtig gescheppert und das lohnt sich. Also kann ich, aber wer schon sagt, da musst du mich zu überreden, der hat ja gar keinen Bock, einen Riesenaffen gegen eine Riesenechse kämpfen zu sehen und einen Riesenroboter, Spoiler. aber ganz ehrlich, der braucht auch nicht reingehen.
Ja, sicher, also, ja. Aber ich sag mal so, wer das sehen will, die drei, ich weiß gar nicht, ob Skull Island, aber Godzilla, also das neue, die neue Auflage von 2016 oder 15, dann Godzilla 2, King of the Monsters und auch Kong Skull Island gibt es, glaube ich, gerade alle drei auf Netflix. Das sind ja praktisch die drei Vorgängerfilme zu diesem Film. Eine Frage nochmal, Jano. Das ist ja jetzt praktisch 90% CGI, was da passiert, ne? Also Computereffekte.
Nee, das ist ein echter Affe gewesen.
Ach so, ein echter sozusagen, nee, dann hat sich meine Frage auch irgendwie. Nein, ich wollte eigentlich nur wissen, ob das geil aussieht. Ob du auch gedacht hast, wow, das ist echt ein neuer Standard, so an CGI-Action?
Würde jetzt nicht sagen, es ist ein komplett neuer Standard, also wo man sagt, wow, das ist jetzt, hat das nochmal auf ein neues Level gehoben, aber es ist wirklich nicht so richtig, es wirkt nicht billig.
Ja.
Also schon gut. Und wenn man überlegt, dass das halt ein animierter Riesenaffe ist mit dem ganzen Fell und so, sieht das schon gut aus. Also daran habe ich mich tatsächlich nicht gestört.
Weil ich fand diese eine Szene im Trailer auch toll, wo er Godzilla, glaube ich, Kong, also King Kong, glaube ich, irgendwie im Regen so angeleuchtet wird. So, und das sah schon Hammer aus, habe ich gedacht. Ja.
Ist auch so. Und bei der Kategorie Money Shot könnte es sein, dass wir beim Goldenen Loch eventuell über diesen Film sprechen.
Sehr geil, okay. Ja, ich freue mich schon. Ich will den unbedingt noch sehen. Ich muss es halt echt jetzt versuchen, weil so langsam schleicht der sich so in die Vorstellungen, die so ganz unangenehm liegen oder halt entweder dann auch noch gleich 3D sind. Da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Deswegen, ich muss es jetzt echt drauf anlegen in den nächsten Tagen.
Ja, man sollte es auch, wenn man sagt, man will den sehen, sollte man es drauf anlegen, den im Kino zu gucken.
Genau,
ich habe hinterher auch gedacht, boah, hätte ich den im Fernsehen geguckt, ey, oder also auf dem Fernseher zu Hause, auch mit geilem Soundsystem und geilen Fernseher. Ich hätte ihn nicht scheiße gefunden, auch, aber der hätte schon ein bisschen was verloren.
Ja, sicher, muss man sicher. Schon sagen. Ja.
Dafür hat er dann zu wenig Meta-Ebenen, könnte man einfach sagen.
Der hat aber ganz schön viele Meter in die Höhe, sage ich jetzt mal so, ne?
Ja, in die Tiefe übrigens auch. Das ist,
ja, stimmt.
Das ist nämlich die Story, die geht nämlich nicht in die Höhe, sondern in die Tiefe.
Sehr geil.
Das ist ganz verzwickt.
ich hau noch schnell kurz einen hinterher. Für alle Leute, die das John Wick-Franchise mögen oder generell sozusagen diese Actionfilme mögen, wo es um einen Rächer geht, den sei Nobody wirklich stark ans Herz gelegt. Nobody ist, glaube ich, sogar von dem Drehbuchautor von John Wick teilweise, also hat auf jeden Fall auch ähnliche Produzenten und das ist wirklich wie ein John Wick Abklatsch, wäre jetzt das negative Wort. Es ist letzten Endes einfach eine, ja, die John Wick Geschichte mit ein ganz bisschen anderen Ideen, aber vom Prinzip her genauso. Es geht um einen Mann, der in, ja, in einem ganz normalen Leben feststeckt, dann passiert eine Katastrophe und er kehrt in sein altes Leben der Vergangenheit zurück, wo er ein Hau drauf wie nichts war praktisch. Und es ist einfach ein richtig geiler Hand-to-Hand-Combat-Action-Film. Richtig stark gemacht mit einem tollen Hauptdarsteller Bob Odenkirk. Also der sei jedem empfohlen, der auf solche Filme steht, wird damit super Spaß haben. Ist auch ein ganz kurzweiliges Unterfangen. Also schaut euch den an.
Und sollen die Leute sich auch Cash Truck angucken?
Oh ja, da sage ich jetzt noch schnell was dazu. Ganz fix. Cash Truck ist bisher mein Lieblingsfilm, den ich im Kino gesehen habe von den vier. Und das hätte ich vorher nicht gedacht, muss ich wirklich sagen. Das ist ein Film von Guy Ritchie. Und Jason Statham spielt die Hauptrolle, und zwar einen Mann, der eben in einem Finanzschutzunternehmen oder wie man das nennt, arbeitet. Also er fährt praktisch Cash Trucks, die Geld transportieren, und ist dafür da, dass das Geld heile ankommt. Und natürlich sind solche Cash Trucks auch gerne mal Ziel von Banküberfällen oder Cash-Truck-Überfällen. Und er ist halt der harte Hund, der ja so eine gewisse Vergangenheit hat, über die ich jetzt nicht spoilern will. Aber was dabei rauskommt, ist eine Mischung aus Ocean's 11, The Town, Teilen von The Gentleman, also so einem ganz klassischen Guy Ritchie-Gangster-Film. Und diese Mischung ist ziemlich gelungen, finde ich. Der ist ein ganz Ticken zu lang, der Film, aber ansonsten ist er wirklich ein cooler Film zum bisschen miträtseln, mit coolen Action-Sequenzen und vor allem einfach mit einem ganz geilen Vibe. Also die Aufnahmen sind richtig gut. Guy Ritchie zeigt sich auch wieder als ein ganz starker Regisseur mit einem richtig guten Auge. Die Musik ist fantastisch, das Sounddesign ist geil, der Film sprüht wie immer vor Coolness. Ist allerdings mal, und das fand ich ganz schön, längst nicht so lustig wie die anderen Guy Ritchie-Filme. Der ist schon düster, kann man sagen. Und das fand ich aber geil. Und es ist ein Thriller-slash-Action-Film. Also eher ein Thriller als ein Action-Film. Und ich finde, es eine ganz große Empfehlung. Also ich fand den wirklich toll.
Okay, jetzt habe ich richtig noch mehr Bock auf den Film. Also muss ich ganz ehrlich, das ist jetzt kein Witz.
Ja.
Das klingt alles. Ich werde mir den angucken.
Für wen, also für wen das schon ein Selling Point ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, guckt euch bitte nicht den Trailer an. Ja? Davon möchte ich warnen, wenn ihr diese Mischung, diese Art, diese Stimmung und Atmosphäre von Filmen mögt und den Trailer noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch bitte nicht an. Der ist nämlich Grütze. Der verrät nämlich schon die halbe Handlung. Ja. Also da steht auch ein kackbraune Lurch-Nominierung ins Haus. Aber für Cash Truck als Film selbst stehen auch einige goldene Lauchs aus. Das glaube ich, glaube ich.
Ja, und da sehen wir wieder, was das Schöne am goldenen Lauch. Wir prämieren, wir können tolle Filme würdigen und trotzdem kann der kackbraune Lurch gewinnen, weil er einen Kack-Trailer hat.
Ja, ja. Also wir sind ganzheitlich einfach, könnte man sagen.
Ja, das ist dieser ganzheitliche Ansatz.
Das ist dieser ganzheitliche Ansatz, von dem alle reden, ja. Jano, hast du noch irgendeinen Film, wo du noch eine kurze Empfehlung zu sagen willst?
Kennst du den Term Jump, also den Terminus Jumping the Shark?
Nee, was heißt das?
Oder Nuking the Fridge?
Ja, das kenne ich. Aber was heißt denn das, Jumping the Shark?
Ich glaube, das meint fast das Gleiche. Okay. So bei Nuking the Fridge, in dem Moment, wo man sozusagen einen Schritt zu weit geht.
Ja.
So ein Film, okay, der ja, sozusagen die Ebene so weit treibt, dass es nicht mehr, dass die Immersion nicht mehr funktioniert. Ein gutes Beispiel dafür ist irgendwie auch Fast Furious 9.
Ja.
Der für den eigentlich alles gilt, was ich über Godzilla und Kong auch gesagt habe, aber man kann es kaum glauben, dass dieses Franchise es tatsächlich schafft, diesen Nuking the Fridge-Moment zu erreichen, obwohl die schon, also wo man denkt, es ist halt völlig absurd. Die haben es ja schon so weit getrieben. Fand ich geil, der ist viel zu lang. Also in dem Sinne ist es gar keine Empfehlung. Der macht, aber der hält auch alles, was er verspricht und ist geil. Und
ja.
Familie ist das Wichtigste. Und ich fahre, das Leben fährt mit einer Viertelmeile pro Stunde.
Ja, ja, genau.
Das ist auch alles da. Und der hat auch Spaß gemacht. Habe ich 7 von 10, würde ich dem geben. Und alles gut. Aber der Fast and Furious hat es, glaube ich, geschafft, das, Vorsicht Wortspiel, das Rad zu überdrehen. Eine Empfehlung für alle, die Disney und Pixar mögen, das ist jetzt eine echte Empfehlung, Luca.
Ja.
Ist ein toller, solange der Sommer noch geht, solange draußen das Wetter noch wirklich schön ist oder hoffentlich bald wieder ist, ist Luca der Top-Sommerfilm.
Es geht um eine Meerjungfrau-Jungen, ne?
Ja, ist in dem Sinne dann ja keine Meerjungfrau.
Also ein Meerjungmann.
Ja, ein Meerjungjung.
Ja, genau.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, leider ist er jetzt nur noch auf Disney Plus. Aber der ist, so wie alle Pixar-Filme, glaube ich, eigentlich eine Empfehlung. Der ist toll, ja. Der geht ans Herz, der ist süß. Ich habe ja Soul letztes Jahr so komplett abgefeiert und liebe den. Luca ist auch toll.
Sehr schön.
Also das ist eine Empfehlung, ist was ganz anderes.
Aber dann muss ich mir den auch alles angucken.
Ja, also will ich jetzt niemanden zu drängen, aber wer einfach so ein bisschen was fürs Herz will, ja. Da kann man überhaupt nichts mit falsch machen.
Also bei anderen Filmen, anders gesagt, bei anderen Filmen würdest du Leute auch explizit dazu drängen, da reinzugehen. Also bei dem Film würdest du jetzt niemanden drängen, aber bei anderen Filmen würdest du schon auch, sag ich mal, ein bisschen psychische und physische Gewalt aufwenden, um sie ins Kino zu bringen.
Ja. Du hast es erfasst. Finde ich gut, ja. Das Messer am Rücken.
Ich hoffe, du wirst mich morgen zu einigen Dingen drängen, wenn wir, oder heute, muss man ja sagen, wenn wir heute zusammen wieder ins Kino gehen. Ich freue mich schon. Und da halten wir natürlich dann beim nächsten Mal unsere Predigt drüber. Über Old von M. Night Shyamalan, wo ja ich sehr schön mal die Formulierung gehört habe, dass die Götter, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber auch ein berühmter Filmpodcaster aus Deutschland hat gesagt, es ist praktisch immer so, als würden die Götter eine Münze werfen und entweder ist der Film kompletter Scheiß oder er ist richtig gut.
Ja. Ja, stimmt, aber es gab auch Filme, die waren so mittel.
Ja, klar.
Shyamalama Ding Dong.
Mit den letzten drei Filmen waren wir ja ziemlich zufrieden, oder den letzten zwei zumindest, mit Split und Glass. Deswegen habe ich schon ziemlich Lust, muss ich sagen.
Ja, ne? Shyamalama Ding Dong never gets old.
Oh.
So, ich bin gespannt. Genug der schlechten Wortspiele. Ich freue mich aufs Kinodate mit dir. Ich freue mich auf jedes Kinodate mit dir und auf jeden Kinofilm. Bis zum nächsten Mal. Dann gibt's mehr Stoff von den Lauchis. Goldener Lauch never gets old.
Das war Kinoradar 2021 mit dem Goldenen Lauch. Beim nächsten Mal wieder. Schaltet ein.